Deutschlandfunk, der Tag.
Wenn der leibhaftige Gesandte Gottes zur Wahl steht, wen soll man denn da schon wählen, wenn nicht ihn höchstpersönlich?
Als meine Mutter noch lebte, glaubte ich immer, ich sei biologisch geboren. Nachdem sie gestorben war und ich über all meine Erfahrungen nachdachte, bin ich zur Überzeugung gekommen, dass Gott mich gesandt hat.
Das war Indiens Ministerpräsident, der Hindu-Nationalist Narendra Modi, vor den indischen Parlamentswahlen, ausgestattet jedenfalls mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Aber die fast 940 Millionen Wahlberechtigten, die waren auch sehr selbstbewusst und haben am Ende in erstaunlich großer Zahl Narendra Modis BJP nicht gewählt. Er ist jetzt auf Koalitionspartner angewiesen. Was das für Indien bedeutet, darüber reden wir gleich. Und wir reden über Hochwasserschutz, den jetzt natürlich alle wieder in großer Eintracht fordern und haben wollen. Aber warum es so schwer ist, den dann auch langfristig politisch durchzusetzen, erklärt uns gleich unser Korrespondent am Beispiel Bayern. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 5.6.2024. Ich bin Philipp May. Hi.
आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए
Ich danke allen Bürgern für ihre Zuneigung, ihre Liebe und ihren Segen. An diesem gesegneten Tag ist es sicher, dass die Nationale Demokratische Allianz die dritte Regierung in Folge bilden wird. Die Bürger haben der BJP und ihrer Allianz ihr volles Vertrauen ausgesprochen. Der heutige Sieg ist der Sieg der größten Demokratie der Welt.
Naja, ein Sieg der Demokratie vielleicht, aber nicht unbedingt ein Sieg für Narendra Modi, Indiens Premierminister, den wir da gerade gehört haben. Ja, seine Partei, die BJP, ist stärkste Kraft, hat aber stark verloren, unter anderem die absolute Mehrheit. Er wird Koalitionspartner brauchen. Dabei waren die meisten Experten im Land vom Gegenteil ausgegangen, nämlich einem Erdrutschsieg Modis, dem Hindu-Nationalisten. Reden wir drüber. Peter Hornung ist in Neu-Delhi und jetzt in der Leitung. Hallo Peter.
Hallo, grüß dich.
Peter, wieso haben sich alle Experten und Wahlbeobachter so geirrt?
Ja, wir haben uns wahrscheinlich blenden lassen. Also auch die Journalisten haben sich nämlich geirrt. Vielleicht war es so eine Massensuggestion, ich weiß es nicht. Also es gab wenige Stimmen, die sagten, pass mal auf, das kann auch anders kommen. Es gab viele Stimmen in den Nachrichtensendern, in den Zeitungen, die gesagt haben, das wird ein großer Sieg. Es gab am vergangenen Samstag bei den Nachwahlumfragen, und das waren jetzt nicht 2, 3 Umfragen, sondern es waren 10, 15 verschiedene Nachwahlumfragen von verschiedenen Instituten und Organisationen. Und da waren Zahlen dabei, 400 Sitze von 543. Das war auch mal als Ziel formuliert worden von Modi, diese 400 Sitze. Und die gab es natürlich überhaupt nicht. Das heißt, ja, es gab sehr viele Leute, die gesagt haben, das wird ein großer Modi-Sieg, und sehr wenige, die gesagt haben, passt mal auf.
Ja, 240 sind es, glaube ich, am Ende geworden oder so. Irgendwie so eine Zahl habe ich gelesen, so. Bummelig.
Es sind 293 für die gesamte Allianz, und diese 400 Sitze, die waren auch gemeint für die gesamte Allianz, okay, also die Koalition von Modi.
Okay, vielleicht lag es ja daran, dass Modi so allgegenwärtig war jetzt in den letzten Wochen, natürlich insbesondere in Indien, aber es schwappte natürlich auch ein wenig zu uns hier nach Deutschland rüber, alle großen Zeitungen mit Porträts. War das insgesamt denn ein fairer Wahlkampf?
Ich würde sagen, nein. Also es war ein Wahlkampf, der hässliche Flecken hat, aus mehreren Gründen. Also erstmal ist es so, dass Modi die Macht hatte. Er hatte das Geld, die Mittel des Staates. Und er hat ja bis die Wahlen anfangen, Wahlkampf machen können mit staatlichen Geldern. Dadurch, dass er überall, was der Staat gemacht hat, alles, was der Staat an Guten gemacht hat, da hat er sein Porträt drauf drucken lassen. Ja, vor 3 Jahren war das bei den Corona-Impfzertifikaten, da war sein Gesicht drauf. Bei Reissäcken, die an Bauern in Uttar Pradesh verteilt werden, ist sein Gesicht drauf. Es gibt Namo-Apps, ja, wo Narendra Modi-Apps, er ist omnipräsent, und das ist natürlich alles staatliches Geld, was da eingesetzt wurde. Das zum einen. Dann die Medien waren auf seiner Seite, die großen Fernsehsender, die gehören allen Modi-Freunden, allen Milliardären, die ihm nahestehen. Und dann hat er auch Ermittlungsbehörden eingesetzt, die seinem Innenministerium unterstehen. Ermittlungsbehörden, um der Opposition Steine in den Weg zu legen. Da wurden Konten, Bankkonten eingefroren, da wurden Oppositionspolitiker ins Gefängnis gesteckt mit fadenscheinigen Korruptionsvorwürfen. Da gab es ganz, ganz viele Dinge, die die Opposition ausgebremst haben. Und auch, glaube ich, das war es. Das haben wir ja alles mitgekriegt. Und wo wir dachten, na ja, Modi hat einfach so einen großen Vorteil. Und dann konnte er ihn doch nicht so nutzen. Er hat die Wahl gewonnen zwar, aber eben mit einem viel schlechteren Ergebnis als erwartet.
Umso erstaunlicher aber dieses Ergebnis. Bei welchen Bevölkerungsgruppen haben Modi und seine Hindu-Nationalisten dann doch am Ende viel schlechter abgeschnitten als erwartet?
Das wird gerade noch analysiert. Das sind zwei Komponenten. Das ist eine regionale Komponente und das ist eine landesweite Komponente. Landesweit könnten es viele jüngere Wähler gewesen sein, die ihn nicht gewählt haben, denen vielleicht diese ganze Sache mit dem Hindu-Staat, mit dem Hinduismus, mit dem Personenkult von Modi zu viel war und die das abgelehnt haben, die gleichzeitig gesagt haben, dieser Staat wird immer ungerechter, wir leiden auch unter Arbeitslosigkeit, gerade wir Jungen. Es gibt zwar immer mehr Leute, die wohlhabend sind, immer mehr Menschen steigen auch auf, aber es gibt eben auch ganz viele, die diese Chancen nicht haben und denen Modi nicht sehr viel gebracht hat. Und die regionale Komponente, die bezieht sich vor allen Dingen zum Beispiel auf einen Staat wie Uttar Pradesh, den größten, den einwohnerreichsten Bundesstaat Indiens hier im Norden, in der Nähe von Delhi. Da war es so, dass vor allen Dingen niedrige Kasten Modi nicht gewählt haben. Da waren eigentlich die Hindu-Nationalisten überzeugt davon, dass sie den ganzen Staat quasi gewinnen, alle Sitze gewinnen. Und sie haben die Hälfte ihrer Sitze dort verloren.
Tja, ist ja auch deswegen erstaunlich, weil Modi klang schon an, als großer Populist gilt. Wird ja auch gerne mal mit Donald Trump verglichen. Also jemand, wenn du es mal positiv formulierst, ein bisschen salopp positiv, jemand, der dem Volk aufs Maul schaut und das dann sozusagen in seine Message verpackt. Warum verfing das nicht? Hat er sich selbst möglicherweise auch blenden lassen von seiner angenommenen Größe?
Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Er und seine Partei, es ist eine gewisse Arroganz da auf jeden Fall. Es gab auch Beschwerden von der Basis der Partei, gerade in Uttar Pradesh, weil es so ein wichtiger Staat ist mit so vielen Sitzen, dass die gesagt haben, ihr habt Wahlkampf gemacht, da sind große Politiker von unserer Partei eingeflogen mit den Hubschraubern, haben da Reden gehalten, haben sich bejubeln lassen, waren wieder weg. Die haben überhaupt keine Bodenhaftung mehr, die haben überhaupt keine Bindung mehr zu unseren Leuten hier und zur Basis unserer Partei. Also die haben im Prinzip diese Bindung verloren. Und da ist es eben interessant mit den niedrigen Kasten. Die niedrigen Kasten, die konnte Modi früher sehr gut einbinden, indem er Politiker, Kandidaten aus Reihen dieser Menschen für seine Partei hat antreten lassen. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Eine andere Partei aber, eine Regionalpartei in Uttar Pradesh, hat das jetzt gerade gemacht und die war erfolgreich. Die hat ihm die Stimmen weggenommen. Das heißt, er wurde in diesem Staat mit seinen eigenen Mitteln geschlagen.
Okay, auf die anderen Parteien kommen wir gleich zu sprechen. Einen Aspekt fand ich ja spannend. Die Börsen, die sind abgesackt, nachdem das schlechte Wahlergebnis von Modi und seiner BJP bekannt gegeben wurde. Ich glaube, so stark abgesackt ist die Börse oder sind die Finanzmärkte seit 4 Jahren nicht in Indien. Wie ist das zu erklären?
Naja, Modi steht für Stabilität, der steht für Kontinuität, der steht auch für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, die ein großes Wachstum bringt, zwischen 6% und 8%. Das war ja so bei den Nachwahlumfragen letzten Samstag, als die eben so durch die Decke gingen und so ein fantastisches Ergebnis für Modi vorhersagten, da schossen die Börsen erstmal in die Höhe. Und dann sind die Börsen dann doch relativ schnell in der Realität gelandet, als dann die Ergebnisse da waren, die tatsächlichen Ergebnisse dieser Wahlen. Und ich glaube, das ist es, das schafft jetzt erstmal Unruhe an den Börsen, in der Wirtschaft und deshalb werden die deutlich vorsichtiger in dem Moment.
Mhm. So, und jetzt kommen wir auf die Aussichten für Modi zu sprechen, dass er und die BJP trotz des Verlusts der absoluten Mehrheit an der Macht bleiben. Das ist sicher. Du hast schon gerade diese Koalition angesprochen. Also es gibt nicht nur seine Partei, es gibt auch mehrere Parteien. Was ist beispielsweise mit der Regionalpartei, von der du gerade eben gesprochen hast? Werden die am Ende Modi trotzdem unterstützen?
Nein, die unterstützen Modi nicht. Die gehören zum Oppositionsbündnis India. Das heißt, das sind Stimmen, die Modi nicht haben wird. Aber er hat zwei große Regionalparteien als Koalitionspartner. Die haben im Vorfeld erklärt, dass sie zu ihm stehen. Die haben gestern erklärt und auch als Rahul Gandhi, der Spitzenkandidat der Kongresspartei, also der Opposition, sagte, ich werde mit denen auch mal sprechen. Vielleicht haben die doch Interesse, mit uns zu koalieren und wir können die Regierung stellen. Da haben die gleich abgewinkt und gesagt, nein, da sind wir nicht dabei. Also insofern ist es sehr sicher, dass Modi auch der nächste Premierminister dieses Landes sein wird.
Und die Probleme, mit denen Indien zu kämpfen haben wird, das sind wahrscheinlich immer noch die gleichen wie vorher. Auf der einen Seite dieses enorme Wirtschaftswachstum, auf der anderen Seite diese wahnsinnige Spreizung zwischen Arm und Reich, zwischen Gebildeten und Ungebildeten, all dieses.
Genau. Rahul Gandhi hat es neulich mal so formuliert, sehr polemisch natürlich. Er hat gesagt, es gibt ein Indien der Milliardäre und es gibt ein Indien der Ärmsten. Und ganz falsch ist es eigentlich nicht. Also diese große Ungleichheit. Wenn ich hier auf die Straße gehe in Delhi, dann sehe ich die. Da fahren Luxusschlitten an ärmsten Menschen vorbei, die kein Dach über dem Kopf haben, die irgendwo im Dreck schlafen, die jeden Tag sich sorgen müssen, dass sie was zu essen bekommen oder ein paar Rupien, um zu überleben. Und gleichzeitig nebenan sind diejenigen, die sehr viel Geld haben, die immer wohlhabender werden, die von diesem Wirtschaftswachstum überproportional auch profitieren. Das ist Indien und das ist ein großes Problem Indiens. Das wird es auch weiterhin sein.
Wie wird sich dann jetzt dieses Wahlergebnis auf die konkrete Politik auswirken?
Naja, Narendra Modi wird gebremst werden etwas. Er muss jetzt koalieren, er muss auf Koalitionspartner eingehen, die werden Forderungen stellen, die werden Ministerposten haben wollen und er wird nicht alles, was er machen möchte, so machen können, wie er es eigentlich vorhat. Also das wird ihn erstmal ausbremsen. Gleichzeitig wird die Opposition lauter werden. Also auch tatsächlich im Wortsinne, weil sie im Parlament einfach mehr Rederecht hat, mehr Sitze hat, einfach vernehmbarer ist. Und das wird die indische Politik, glaube ich, spannender machen und das wird die indische Demokratie deutlich beleben.
Also würdest du sagen, gerade in diesen Wochen, trotz dieses, wie du es beschrieben hast, unfairen Wahlkampf, der eigentlich ganz darauf ausgerichtet war, dass die BJP klarer Sieger wird, hat sich die indische Demokratie bewährt?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, da freuen sich auch viele drüber, die eigentlich dachten, es hätte so eine gewisse Logik, dass sich Narendra Modi seinen Hindu-Staat immer weiter zurechtzimmert, immer weiter ausbaut, dass autoritärer wird, illiberaler wird und das Ganze sich nur in eine Richtung entwickeln kann. Das ist jetzt zumindest so ein Moment, der das verzögert. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt aufgehalten ist und dass es überhaupt nicht so werden wird. Aber es ist ein Moment, wo die indische Demokratie lebt, auf jeden Fall.
Peter, total spannend. Danke dir.
Sehr gerne.
An der Donau, wo am Ende das meiste hinfließt, was runterkommt in Bayern, da ist die Hochwasserlage immer noch angespannt. Doch insgesamt scheint das Schlimmste überstanden. Und jetzt geht's langsam an die Aufarbeitung. Und klar ist, viele Existenzen sind in der Flut hinfortgespült worden. Und auch das, was Ministerpräsident Markus Söder an Hilfen in Aussicht gestellt hat, das wird kaum ausreichen, um all die Schäden wieder auszugleichen.
Wir haben ein 100-Millionen-Programm auf den Weg gebracht. Mit Soforthilfen für Privathaushalte, wenn sie betroffen sind. Da kann es übrigens bei einer Existenzgefährdung eines Privathaushalts sogar bis zu 100% Ersatz folgen. Wir haben für Firmen und Unternehmen, für landwirtschaftliche Betriebe großzügige Finanzhilfen auf den Weg gebracht. Auch hier, wenn eine Existenz betroffen ist, fast bis zu 100% Ersatz, sodass wir sagen können, keiner muss sich alleingelassen fühlen oder Sorgen haben, was die finanzielle Frage betrifft.
Klar ist aber auch, der Wiederaufbau wird teuer und er wird lange dauern. Die anderen Fragen, die sich stellen in die Zukunft, wie kann man solche Hochwasser besser verhindern oder zumindest besser mit ihnen umgehen? Und in die Vergangenheit, wäre dieses Hochwasser bei besserem Hochwasserschutz zumindest in dieser Heftigkeit zu verhindern gewesen? Diese Fragen werden in Bayern mittlerweile laut und vernehmbar diskutiert und Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn er das nicht kategorisch von sich weisen würde.
Wir haben übrigens bei nichts gespart, auch weil das Argument immer wieder kommt. Wir haben gar nichts gespart. Wir haben seit 2001 4 Milliarden in Bayern investiert. Wir werden bis 2030 weitere 2 Milliarden investieren am Hochwasserschutz und zahlen pro Jahr für den Klimaschutz 1 Milliarde. Also es gibt kein Bundesland, jedenfalls nach unserer Kenntnis, das da mehr investiert.
Tja, also fragen wir nach bei unserem Bayern-Reporter Michael Watzke, der natürlich wieder im Land unterwegs ist und jetzt in der Leitung. Hi Michael.
Servus nach Köln.
Servus. Ist es so? War Bayern der Musterschüler beim Hochwasserschutz in den letzten Jahrzehnten?
Es ist nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Wenn man über Jahrzehnte blickt, dann würde ich tatsächlich mitgehen, dass Bayern der Musterschüler bei den Hochwasserschutzmaßnahmen ist. Denn nach dem Jahrhundert, eigentlich ja fast schon Jahrtausend Hochwasser 2002, hat der Freistaat Bayern viel getan. Das war noch Edmund Stoiber, der das wirklich vorangetrieben hat. Und dann ist viel investiert worden in Bayern, am meisten an der Donau. Dort sind wirklich in Städten wie Regensburg, in Passau, später dann auch in Deggendorf und Straubing großzügig HW100, also Hochwasserschutzmaßnahmen, eingerichtet worden. Das waren Spundwände, das waren Pumpensysteme, hohe Investitionen. Insgesamt, da hat Markus Söder recht, 4 Milliarden Euro seit 2002. Aber wo Markus Söder meiner Meinung nach nicht recht hat, ist, dass das dann irgendwann ein bisschen ins Stocken geriet. Und mein Eindruck ist, dass es immer dann ins Stocken geriet, wenn die letzten Hochwasser schon ein bisschen zurücklagen und eben nicht so viel über Hochwasserschutz in der Öffentlichkeit geredet wurde. Da hat Markus Söder andere Akzente gesetzt und Hochwasserschutz war kein Akzent seit 2018. Die bayerische Staatsregierung hat nicht alles zurückgefahren, aber sie hat bei vielen Projekten gebremst. Man merkt das jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Roding in Niederbayern. Dort hätte es eine Mauer geben sollen, die den Ort wirklich vor dem Fluss Regen, der da durchfließt, komplett schützt. Das ist nicht passiert. Und jetzt in diesem Hochwasser war auch Roding betroffen. Nicht ganz so schlimm, die sind mit einem blauen Auge davongekommen, aber mit einer Mauer wäre es noch besser gewesen. Und solche Beispiele gibt es viele in Bayern. Nicht so sehr an der Donau, da hat man wirklich hingeschaut, aber in vielen kleinen Orten, da sind die Hochwasserschutzmaßnahmen entweder am mangelnden Geld gescheitert oder manchmal aber auch an Bürgerprotesten, denn so eine Mauer am Flussufer ist ja auch nicht schön. Ja. Und da gibt es viele Gemeinden. Ich war in Reichertshofen vor 2 Tagen, da ist der Fluss Paar, der ist nie so weit über die Ufer getreten und viele Menschen hätten sich wahrscheinlich gegen eine hohe Mauer dort oder andere Schutzmaßnahmen gewehrt. Und jetzt ist es passiert. Und klar, reden jetzt viele Orte, die das gar nicht auf dem Schirm hatten, weil sie dachten, unser Fluss, die Schmutter, die Günz, all diese kleinen Flüsse, die werden so gefährlich vielleicht nicht werden, werden sie doch.
Die A in Rheinland-Pfalz ist ja auch nur ein kleines Bächlein normalerweise.
Absolut.
Das große Hochwasser Bayern, an das ich mich erinnern kann, das letzte war 2013, wenn ich mich recht erinnere.
Richtig,
so, genau. Also 5 Jahre wieder Zeit ins Land gegangen und 2018 ist ja nun genau der Moment gewesen, in dem Markus Söder Ministerpräsident wurde.
Ja, es hat auch ein bisschen was mit den Freien Wählern zu tun, die ja zusammen mit Markus Söder jetzt die bayerische Staatsregierung bilden. Vorher war es Horst Seehofer mit der CSU allein. Mhm. Und die Freien Wähler hatten teilweise andere Vorstellungen von gutem Hochwasserschutz. Und es stimmt, der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, ein Freier Wähler, hat sich gegen manche Flutpolder an der Donau ausgesprochen. Nicht gegen die gesamten Maßnahmen dort, aber gegen manche schon. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat auch Bürgerprotestgründe. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger Landrätin im Regensburger Land ist und dort die Widerstände gegen einen Flutpolder, der dort geplant ist, sehr groß sind. Also, was auch immer es genau war, es ging nicht mehr mit so viel Druck vorwärts beim Hochwasserschutz wie in den Jahren zwischen 2002 und 2015. Das merkt man jetzt. Und ja, viele kleine Orte werden das jetzt wieder auf dem Schirm haben und werden fordern, dass die Staatsregierung mehr tut beim Hochwasserschutz. Orte wie Günzburg, wo wirklich die Dämme abgesoffen sind und dann die Häuser bis zur Spitze des Daches versunken sind.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Die Polder, gegen die sich Aiwanger ausgesprochen hat, wären die jetzt entscheidend gewesen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich war gestern in Regensburg und habe mit einem Hochwasserexperten dort geredet. Der hat gesagt, es kann gut sein, dass diese Polder bei diesem Hochwasser dann gar nicht eine Rolle gespielt hätten. Die sind umstritten. Da gibt es Wissenschaftler, die sagen, das seien die Faxgeräte des Hochwasserschutzes. Das ist überholt. Ja. Die braucht man gar nicht mehr. Andere sagen, doch, die können, gerade wenn es eine distinkte Scheitelwelle bei Hochwasserlagen gibt, dann können die diese Scheitelwelle abkappen. Weil da gehen ja Millionen von Kubikmetern Wasser in solche Polder.
Für alle, die jetzt der Hochwassertechnik nicht mächtig sind, ganz kurz, Polder sind eingedeichte große Flächen, die dann sozusagen zu einem See werden.
Genau. Nehmen wir zum Beispiel den Polder bei Wörth an der Donau, der geplante Polder. Da war ich vor 4 Monaten für Deutschlandfunk mit einer Reportage unterwegs, habe dort mit dem Bürgermeister und mit vielen Anwohnern gesprochen. Das soll der größte Flutpolder an der Donau werden, mit Ausmaßen von 4 Kilometer mal 2 Kilometer. Eine riesige Fläche, 50 Millionen Kubikmeter, ich glaube, das sind 300.000 Schwimmbäder voll, würden da reinpassen im Fall eines Hochwassers. Das ist ein gesteuerter Flutpolder. Das heißt, da sind an zwei Stellen in der Donau Eingangstore, durch die das Wasser dann in diese Fläche fließt. Diese Fläche ist nicht bebaut. Da kann man zwar Landwirtschaft betreiben, aber so, dass man eben sofort sagen kann, jetzt ist Hochwasser und jetzt wird da niemand mehr drin sein und wir lassen da das Wasser rein. Und da bleibt es dann 3 Tage, 4 Tage, bis die Flut vorbei ist. Wenn man das richtig steuert, so sagen mir Experten, wenn man genau den richtigen Zeitpunkt findet, an dem man das Wasser da reinleitet, dann kann das helfen. Aber bei dieser Flut hätte es wahrscheinlich nicht so viel geholfen, weil diesmal gab es gar keinen so einen großen Peak, wo dann die Befürchtung ist, dass das Wasser über die Deiche schwappt, sondern es gibt eine lange Hochwasserscheitelwelle von etwa 3 Meter über Normalstand, die jetzt gerade in Regensburg und Passau ansteht. Und jetzt ist das Problem, dass diese Welle, die gar nicht so hoch ist, die ist nicht rekordhoch, aber sie ist lange dort. Und jetzt durchweichen die Böden, das Grundwasser drückt von unten in die Fundamente dieser Spundwände. Das ist jetzt das Problem. Und da hätten Polder wahrscheinlich gar nicht so viel geholfen in diesem Fall. Aber wenn wir jetzt mal sehen, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erwartet, was da auf uns zurollt, das wird ja nicht das letzte Jahrhundert Hochwasser gewesen sein. Mal ein Beispiel, Ratespiel. Ich war in Passau. Mhm. Ja. In Passau werden die Stände, die Wasserstände der Flutkatastrophen der vergangenen Jahrhunderte bis ins 14. Jahrhundert am Rathaus, das direkt an der Donau steht, mit so kleinen Strichen festgemacht. Dieses Hochwasser, das jetzt gekommen ist, war das dritthöchste in der Geschichte von Passau. Wann würdest du sagen, waren die zwei höchsten?
2013 Hochwasser. Weiß ich auf jeden Fall. 2013 ja. Würde ich sagen.
Richtig.
Und dann wahrscheinlich und das andere 2002.
So ist es. Ja. Ist doch ein Hammer, ja. Dass nach Jahrhunderten von Hochwassern die drei höchsten Hochwasser, und zwar mit weitem Abstand, die waren in diesem Jahrhundert. Also wenn man noch Zweifel am Klimawandel hat, dann muss man nach Passau an dieses Rathaus und an diese Liste dort schauen.
Guter Hinweis. Ich würde dir jetzt in dem Zusammenhang noch einen O-Ton von Markus Söder vorspielen, der das, was du gesagt hast, tatsächlich auch noch mal ein bisschen unterfüttert.
Wir investieren weiter in Schutzmaßnahmen, das tun wir. Wichtig ist aber Folgendes. Nicht der Staat ist das Herausfordernde, sondern wir müssen die Bürger auch begeistern, mitzumachen. Denn wie immer ist ein Hochwasser vorbei, lässt manchmal dann die Bereitschaft der Bevölkerung bei Retentionsflächen, bei Poldern etwas nach. So,
das ist halt so. Deswegen bleibt das eine Dauer, kann ich nichts machen.
Wir haben dafür. Aber das machen wir schon.
Da kann ich nichts machen.
Deswegen ist Markus Söder oft auch erfolgreich. Ich glaube, weil er die Stimmung der Bürger an sich selbst erkennt. Und das, was er da über die Bürger sagt, und der liegt nicht falsch, das übernimmt er automatisch in seine Politik. Und ja, da bräuchte es halt Politiker, die, auch wenn die Stimmung in der Bevölkerung gerade nicht so ist, die dann wirklich stehen und sagen, ich weiß, es ist nicht populär, aber wir brauchen das. Wir haben das erkannt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Da gehört Markus Söder nicht dazu, da gehört Hubert Aiwanger schon gar nicht dazu. Ja. Und das ist das Problem. Und Söder hat ja recht. Diese Widerstände in Wörth an der Donau beispielsweise, da gibt es Landwirte, die beklagen sich, weil sie sagen, in diesen 3 oder 4 Tagen, in denen das Wasser dann im Flutpolder stehen würde, da würden die Regenwürmer getötet werden. Und das, deshalb dürfe man so einen Polder nicht bauen. Da habe ich selber den Kopf geschüttelt, als ich das vor Ort erlebt habe. Und die Menschen, die vor Ort in den Kommunen gegen Flutpolder sind, das sind auch nicht nur CSUler oder Freie Wähler oder Grüne. Es ist eine Koalition. Der Bürgermeister dort in Wörth an der Donau ist CSUler. Viele im Stadtrat sind Freie Wähler und die Umweltverbände, die sind auch gegen die Flutpolder. Also das ist eine breite Koalition und es ist ein bisschen das St. Florians-Prinzip. Also zünd nicht mein Haus an, sondern das des Nachbarn. Und was da unten die Deggendorfer oder Straubinger oder Passauer dann mit ihrem Hochwasser machen, das ist ja hier in Wörth an der Donau nicht unser Problem. Ist ein bisschen hart formuliert, aber ein bisschen was davon steckt drin.
Also da bräuchte es eigentlich gerade einen Söder oder einen Aiwanger, die ja beide begnadete Populisten sein können, die dann in solchen Momenten auch möglicherweise die Autorität hätten, die Menschen davon zu überzeugen.
Hubert Aiwanger macht das gerade, der fängt damit an, spät zwar, aber bei der Energiewende. Er versucht, die Menschen, die Widerstand leisten gegen Windräder in Bayern, ins Boot zu holen. Da geht er wirklich vor Ort spät und auch getrieben, aber er tut's und er versucht es. Und wenn es einer schafft, da viele Menschen, die dagegen sind, zu überzeugen, dann vielleicht ein Hubert Aiwanger. Aber dann muss er dieses politische Kapital, das er hat, auch nutzen. Und nicht dafür nutzen, immer nur über die Opposition zu schimpfen und über Berlin, sondern wirklich auch Dinge, die er erkannt hat und die er für wichtig hält, auch gegen Widerstände im eigenen Land durchzukämpfen. Das fehlt in Bayern gerade, das fehlte in den vergangenen Jahren und das wäre jetzt wichtig.
Tja, schauen wir mal. Hubert Aiwanger an dieser Stelle ist heute Abend übrigens bei uns in unserer Sendung zur Diskussion. Mal sehen, ob er schon dann damit anfängt und was er dazu sagen hat. 19 Uhr,
absolut.
15 bei uns im Deutschlandfunk, sage ich, und natürlich dann auch als Podcast zu hören, wenn ihr sowieso schon gerade bei uns in der Audiothek seid. Michael, vielen Dank dir. War mal wieder hochspannend, was du erzählt hast.
Geht mir genauso. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dabei sein darf.
Und ich habe gerade gesehen, unsere Sendung zur Diskussion ist, während ich mit Michael gesprochen habe, auch gerade schon aufgezeichnet worden. Also können wir jetzt schon mal reinhören. Was sagt Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister, zu den Schwierigkeiten beispielsweise beim Bau von Poldern?
Es sind auch Siedlungen, bestehende Siedlungen dagegen vor Ort oft, weil die sagen, wenn so ein Polder errichtet wird und da steht dann tagelang 6 Meter hoch das geflutete Wasser drin, dann drückt mir der Grundwasserspiegel nach oben, weil das Wasser aufs Grundwasser drückt, hebt mir hier vielleicht die Kellerdecke hoch. Wir haben daneben Autobahnen und Bahnlinien, auch die sind teilweise dagegen, weil sie sagen, dieses kann zum Aufweichen der Verkehrsinfrastruktur in der Nähe führen und so weiter. Also es ist nicht nur so, gibt dem Bauer Geld, der gibt ja das Feld voll erledigt, sondern das ist sehr viel komplexer.
Und die ganze Sendung zur Diskussion, unter anderem ist übrigens auch die Landrätin von Ahrweiler mit dabei, könnt ihr ab 19.15 Uhr im Deutschlandfunk hören und dann steht sie auch als Podcast bereit. Silvia Engels und ich, Philipp May, waren das Team für heute. Unsere Mailadresse hat sich über Nacht auch nicht geändert, ist dementsprechend immer noch dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Dranbleiben, bis bald. Und tschüss. Und alle, die diese Folge, die ja eigentlich vom Mittwoch, den 5.6. ist, etwas später hören, es gibt ja viele, die sich am Wochenende mehrere Folgen nacheinander anhören, die kriegen jetzt hier eine aktualisierte Version, denn unser Korrespondent Michael Watzke möchte noch eine kleine Sache richtigstellen. Manche von euch werden seinen Hinweis möglicherweise schon in der Donnerstagsfolge gehört haben, da war der auch schon zu finden. Also Michael Watzke nochmal für euch.
Hi, hier ist Michael Watzke, Bayern-Korrespondent Deutschlandfunk in Regensburg aktuell zur Hochwasserberichterstattung. Und es ist mir ein Anliegen, es ist mir sehr wichtig, etwas zu korrigieren, was ich gestern im Podcastgespräch gesagt habe. Es ist einerseits eine Kleinigkeit, aber es ist vielleicht auch keine Kleinigkeit. Ich hatte behauptet, dass das aktuelle Hochwasser in Passau das dritthöchste in der Geschichte der Stadt ist. Das stimmt nicht. Es gab nicht nur die Hochwasser von 2013 und von 2002, die höher waren, sondern es gab auch beispielsweise das Hochwasser von 1954, das etwas höher war als das gestrige oder heutige. Und dann gibt's die Diskussion um das große Hochwasser von 1501. Da weiß man den ganz genauen Stand nicht, aber man geht davon aus, dass es in etwa so hoch war wie das von 2013. Warum sage ich das? Nicht, weil ich jetzt irgendwie nur die Statistiken bedienen will, sondern weil der Klimawandel findet statt und die Hochwasser werden größer und kommen schneller. Aber wenn da jetzt es heißt, das war das dritthöchste und das stimmt tatsächlich nicht, dann ist das möglicherweise für Klimaleugner eine Vorlage zu sagen, da wird Panik geschoben mit Falschbehauptungen. Und das möchte ich korrigieren. Also, das ist ein schlimmes Hochwasser, das da gerade Passau trifft, aber es ist nicht das drittstärkste und höchste in der Geschichte Passaus. Und tatsächlich, Passau hält sich wacker und kommt wahrscheinlich mit einem blauen Auge bei diesem Hochwasser davon. Danke euch.